Okay, ich habe den Eindruck, wir könnten auch noch den kompletten Abend mit diesem Thema verbringen, aber wir lassen es jetzt dabei und gehen in die weitere Tagesordnung über. Wir kommen zu Punkt 5, Beratungspunkte der Fraktionen, Gruppen bzw. einzelner Ratsmitglieder. Da haben wir 5.1, Einsatz und Rettungskräften Umwelt und Tieren zuliebe für ein Silvester mit weniger Böllern. Antrag der Gruppe Grüne SPD Volt, FDP UWG und der Gruppe Die Linke Kallerwefel. Und ich möchte gleich ergänzen, dass man sich im Verwaltungsausschuss auf eine Veränderung geeinigt hat, sodass auch die Oberbürgermeisterin bei diesem Antrag dann mit dabei ist und den unterstützt. Ich darf ihn ansonsten mal vorlesen, bevor ich die Diskussion eröffne. Es soll jetzt heißen: Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, einen Vorschlag zur Ausweisung böllerfreier Zonen und so weiter unter besonderer Berücksichtigung der Innenstadt und anderer dicht besuchter und sicherheitskritischer Bereiche zu entwickeln und diesen dem Fachausschuss vorzulegen, für Silvester 26 eine zentrale öffentliche Veranstaltung zu organisieren und in zuständigen Ausschüssen im Laufe der ersten Jahreshälfte einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten, falls kein Böllerverkaufsverbot erlassen wird. Darüber hinaus wird der 21. Deutsche Bundestag aufgefordert, rechtzeitig vor Silvester 25 das Sprengstoffgesetz so zu ändern, dass ganzjährig ein bundesweit einheitliches Böllerverkaufsverbot gilt. Die örtlichen Mitglieder des Bundestages werden gebeten, dies in die Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Ich gebe jetzt als erstes Herrn Meyer das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Stefan W., Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Berlin, lässt sich am 6. Januar in einer Pressemitteilung so zitieren: Jedes Jahr Anfang Januar wird darüber geredet. Viel versprochen, aber nichts gegen diesen Wahnsinn getan. Ehrlich gesagt können wir diese Mitleidsbekundungen aus dem politischen Raum nicht mehr hören, wenn sich an den Rahmenbedingungen nicht endlich etwas ändert. Wenn fast 2 Millionen Menschen für eine Gesetzesveränderung unterschreiben, kann auch verantwortliche Politik das nicht mehr einfach wegatmen und zur Tagesordnung übergehen. Deutschland ist bereit für ein Pyrotechnikverbot für den Privatgebrauch und ausschließlich organisierte Veranstaltungen mit organisiertem Feuerwerk durch Profis wie in Sydney, London oder anderen Orten. Innerhalb kürzester Zeit haben fast 2 Millionen Menschen eine Petition für ein flächendeckendes Böllerverkaufsverbot in der Bundesrepublik Deutschland unterschrieben. Die Eindrücke des Jahreswechsels waren frisch. Ich glaube, wir alle haben da auch die Nachrichten verfolgt. Wieder haben sich zahlreiche Menschen durch unsachgemäße Handhabung von Feuerwerkskörpern verletzt und verstümmelt. Und leider gab es mit illegalem Feuerwerk oder selbst gebastelten Dingen auch Todesfälle. Wieder waren die Notaufnahmen der Krankenhäuser voll, haben Tiere panisch auf die Knallerei reagiert, wurden in den Straßen riesige Müllberge hinterlassen und die Feinstaubwerte haben erneut Höchstwerte erreicht. Dazu kommt, und das ist eben besonders auch eine Situation in Berlin, die Herr Weder geschildert hat, das immer mehr um sich greifende Problem des Attackierens von Sicherheits- und Einsatzkräften mit völlig legal erworbenen Feuerwerkskörpern. Zum Teil mutet das ja an, als wäre das irgendein lustiger Volkssport. Das ist aber bitterer Ernst. Zum Glück ist das in Osnabrück in dem Ausmaß noch nicht zu verzeichnen, aber wer sollte annehmen, dass das nicht auch hier der Fall sein könnte. Auch hier fliegen Raketen waagerecht durch die Altstadt und wer mal zum Jahreswechsel in die Notaufnahme musste, der wird sicher nochmal ganz anders über die Frage von Pyrotechnik zu Silvester und Feuerwerkskörpern nachdenken. Wie von den Initiatoren der Petition befürchtet, hat sie der Schwerpunkt der politischen Debatten längst wieder verlagert. Ich bin deshalb auch nicht so sehr optimistisch, dass der Bundestag oder die Bundesregierung das tatsächlich zum Jahreswechsel 2025-26 hinbekommt, obwohl eine breite Mehrheit der Bevölkerung dahinter stehen würde. Wir hatten deshalb ursprünglich den Weg gewählt, das zu tun, was wir als Kommune tun können. Das ist leider nicht sehr viel. Das ist unter bestimmten Umständen die Ausweisung von böllerfreien Zonen, die dann überwacht werden müssten, die aber den Raum bieten würden für Menschen, die den Jahreswechsel tatsächlich anders begehen möchten und denen man dort auch im leistbaren Umfang eine Veranstaltung zur Verfügung hätte stellen können. Wir gehen nun diesen etwas anderen Weg, geben die Hoffnung nicht auf, dass der Bundestag doch auf den Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung reagiert und sich rechtzeitig dazu entschließt, wie in allen Ländern um uns herum, dass die Pyrotechnik ganzjährig ohne Ausnahme an Silvester nicht verkauft wird und dass wir den Jahreswechsel ohne diese schlimmen Begleiterscheinungen, die leider mittlerweile bei uns in Deutschland eingetreten sind, begehen können. Schauen Sie nach Frankreich, in die skandinavischen Länder, schauen Sie nach Großbritannien. Dort werden Sie diese Schlagzeilen, mit denen wir uns regelmäßig am 1. und 2. Januar auseinandersetzen müssen, nicht finden, weil dort dieser Verkauf längst verboten ist oder nie stattgefunden hat. Sollte es allerdings nicht dazu kommen, dann werden wir weiter den lokalen, den kommunalen Weg gehen müssen und zumindest das tun, was in unserer Hand steht und das dann spätestens für 26 auch umsetzen. Vielen Dank, dass diese Einigung hier zustande kommen konnte, dass wir diesen Versuch nochmal machen. Und Frau Oberbürgermeisterin, wenn der Städtetag sich entsprechend geschlossen hinter so eine Forderung stellt, dann dürfte das auch in Berlin nicht ungehört bleiben. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Mayer. Herr Keite, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein wiederkehrendes Thema. Und wie jedes Thema, das eine gewisse Gefährlichkeit mit sich bringt, ist es eine Abwägungsentscheidung, wie widerstreitende Schutzgüter zueinander abzuwägen sind und wie sehr der Staat an der Stelle eingreifen will. Es ist die Frage, wie weit Lärm- und Umweltschutz und auch Unfälle bei der unsachgemäßen Verwendung von Feuerwerk im Verhältnis zu bestehenden Traditionen und den vielen Menschen, die sich an Silvester auch verantwortungsvoll mit Feuerwerk verhalten, in Einklang zu bringen sind. Lärm, insbesondere auch für Tiere, aber besonders auch in schutzbedürftigen Bereichen wie Krankenhäusern, müssen im Blick sein. Wichtig ist, dass wir an der Stelle sauber in der Argumentation bleiben und prüfen, ob Verbote an der Stelle wirklich effektiv sind. In dem Antrag werden Tote, Verletzte und schwere Sachschäden genannt. An dem Punkt sind wir uns einig, dass in der vergangenen Silvesternacht Menschen durch sogenannte Kugelbomben getötet wurden. Das ist nicht hinzunehmen. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass dies mit der heutigen Debatte wenig zu tun hat, denn Kugelbomben und ähnliche Sprengsätze sind verboten, genauso wie durch vorsätzliche und fahrlässige Tötung und Verletzung von Menschen, wie auch das Anrichten schwerer Sachschäden. Ich frage mich, was mit der vorliegenden Beschlussvorlage zu tun hat. Das hat nichts mit Feuerwerksverbotszonen für Zoos und Tierheime und auch nicht mit Feuerwerk aus dem Supermarkt zu tun. Hier ist der vorliegende Antrag etwas schräg und handwerklich nicht so ganz richtig. Ich denke, da sind wir uns aber auch einig. Aber auch die Kontrolle solcher Verbotszonen ist natürlich ein Problem. Die Stadtverwaltung hat im Ausschuss deutlich gemacht, dass ein hoher Einsatz von Personal ergänzt durch die Polizei notwendig wäre. Wenn wir die Haushaltslage ernst nehmen, sollten wir ernstlich überlegen, ob es hier der Einsatz gegenüber dem Aufwand noch wirklich in einem angemessenen Verhältnis ist. Ein Verbot, das nicht finanziell oder personell unterlegt wird, das kann man sich auch sparen. In der Silvesternacht sind die Einsatzkräfte ja ohnehin stark gefordert. Schließlich ist das Hauptproblem doch, dass die Thematik bundesgesetzlich geregelt ist. Grundsätzlich ist Feuerwerk danach erlaubt. Wer möchte, dass man den Umgang mit Feuerwerk unter modernen Erkenntnissen zu Lärm- und Umweltschutz anpasst, muss sich an den Bundesgesetzgeber wenden. Was wir mit dem jetzt vorliegenden Kompromissvorschlag ja auch indirekt tun. Und die kommunale Verwaltung vor Ort sollte sich nicht mit unverhältnismäßigen Aufgaben belasten. Es ist eine wichtige Debatte, wie wir modernen Lärm- und Umweltschutz mit Tradition, Brauchtum und Eigenverantwortung unter einen Hut bekommen. Aber wir sollten uns da mal nicht kommunal mit ineffektiven und teuren Methoden an der Stelle verzetteln. Dem ursprünglichen Antrag hätten wir nicht zugestimmt. Wir hätten dem entgegengestimmt. Und dem vorliegenden Kompromissvorschlag gegenüber werden wir uns an der Stelle enthalten. Wir sind der Auffassung, dass es zwar in die richtige Richtung geht, dass man jetzt an den Bundesgesetzgeber appelliert. Und vielleicht ist auch eine stärkere Regulierung sinnvoll. Sofort ein grundsätzlich komplettes Verbot für Feuerwerk jetzt aber vorwegzunehmen, das möchten wir als CDU-Fraktion nicht und dementsprechend werden wir uns enthalten.
Schönen Dank, Herr Keite. Frau Hamburger-Doss-Reis, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist schade mit der Enthaltung, weil wir uns eigentlich auf einen guten Kompromiss geeinigt haben und allen sehr entgegengekommen sind, sodass ich meine Rede jetzt auch ein bisschen anpassen muss. Böller-Verkaufsverbot. Also zunächst einmal möchte ich deutlich zum Ausdruck bringen, dass es bei dem Antrag eigentlich nicht um ein generelles Verbot von Böllern grundsätzlich geht, sondern um ein maßvolles Regelwerk und eine Sensibilisierung mit diesen. Den Jahreswechsel gemeinsam mit Familie und Freunden zu begegnen, ist eine gut gelebte Tradition, die wir alle schätzen und worauf wir uns das Jahr freuen. Dass 2 Millionen Menschen eine Petition für ein böllerfreies Silvester unterschrieben haben, spricht aber eine deutliche Sprache. All diese Menschen haben einen bestimmten Grund und Erfahrungen mit der Böllerei, die sie dazu veranlasst haben zu unterschreiben. Und diese Erfahrungen teile ich auch. Seit fast 40 Jahren arbeite ich als Krankenschwester in einem Akutkrankenhaus. Davon absolvierte ich viele Silvesterdienste, vorwiegend in der Nacht. Zwar nicht in der Notaufnahme, aber alle Kolleginnen und Kollegen im Haus sind gerade in Bezug auf die Notaufnahme in der Silvesternacht und den unfallchirurgischen Stationen sehr empathisch, mitfühlend, hilfsbereit, sensibilisiert und wachsam. Und im Laufe der Jahre hat man dort schon einiges gesehen. Das möchte ich Ihnen jetzt auch an der Stelle ersparen. Aber die Bilder von abgefackelten Gliedmaßen machen jedes Jahr in der Presse zu Silvester wieder die Runde. Alle vorherigen Warnhinweise scheinen in diesem Fall zu verheilen. Gut, dass es die Einsatz- und Rettungskräfte gibt, die sich diesen Herausforderungen jährlich stellen. Riesenrespekt kann ich da nur sagen, denn man weiß nie, wie die Nacht wird. In meinen Abteilungen, in denen ich Silvester arbeite, habe ich es vorwiegend mit älteren Patienten zu tun, die zum Teil den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Durch die Lautstärke der Böllerei, die meines Erachtens zugenommen hat, erleben viele diese Nächte als Déjà-vu, die Nacht als Déjà-vu. Hinzu kommt oftmals noch eine Demenz und lässt diese Menschen kaum zur Ruhe kommen. Auch wenn die Krankenhäuser böllerfrei sein sollten, funktioniert das nur bedingt. Den vergangenen Jahreswechsel musste ich aufgrund von Corona zu Hause verbringen und habe nicht gearbeitet. Und meine Damen und Herren, ich war erschüttert im wahrsten Sinne des Wortes. Die Böllerei war so massiv in einer Wohngegend trotz Dreifachverglasung laut wie eine Detonation, sodass ich mir dachte, so ähnlich muss es im Krieg sein. Was wohl die vielen Geflüchteten aus Kriegs- und Krisengebieten, die bei uns Zuflucht gefunden haben, in so einer Nacht durch den Kopf geht. Frühzeitig, um vielleicht auch mal das Tierbild zu intensivieren, frühzeitig gegen 18 Uhr am Silvesterabend dachte ich mir, es wäre gut, noch mal mit meinem Hund rauszugehen. Zu dieser Uhrzeit wird noch nicht so stark geböllert, dachte ich, wurde aber eines Besseren belehrt, denn ein Meter vor uns wurde eine Rakete geknallt. Und jeder, der ein Tier hat, weiß nachhaltig, wie das auf Tiere wirkt. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das auf die Tiere wirkt, die da eine Dauerbeschallung hat, die draußen leben. Und es kann allen Ernstes auch nicht sein, dass ich meinem Hund Beruhigungstropfen einmal im Jahr verabreiche, weil andere sich nicht an Regeln halten. In dieser Nacht ist es an einer Bushaltestelle am Hoffmeierplatz eine komplette Gasscheibe detoniert, die nach fast 3 Monaten immer noch auf eine Reparatur wartet. Mehrere Hundekotbeutelstationen sind von innen gesprengt worden, aber die brauchen wir ja nun nicht mehr. Von dem Müll, der in der Regel liegen bleibt, will ich gar nicht sprechen. Meine Damen und Herren, der größte Teil der Osnabrücker und Osnabrückerinnen feiert einen friedlichen Jahreswechsel mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Respekt. Und das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Es geht um Respekt und um Rücksichtnahme. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass wir einen guten Kompromissvorschlag im VA getroffen haben. Und ich würde mich auch freuen, wenn die CDU sich da in der Hinsicht aus der Enthaltung noch ein Jahr wird. Danke.
Herzlichen Dank, Frau Hamburger-Dos-Reis. Jetzt kommt Herr Haska, bitte.
Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Zunächst einmal möchte ich meinen Dank aussprechen an die Mehrheitsgruppe, die unsere Anfrage im Ordnungsausschuss aufgenommen hat und hieraus einen gemeinsamen Antrag initiiert hat. Die Intention unsererseits der Anfrage, die ja hier in diesen Antrag mündet, ist, letzten Endes sind die Vorfälle in der letzten Silvesternacht rund um die Johannesstraße, die wiederholt gezeigt haben, dass es in engen Häuserschluchten das Abbrennen von Feuerwerk für allen Beteiligten zur Gefahr werden kann, nämlich dann, wenn man da nicht mit sachgemäß umgeht. Werden dann Polizei und Rettungsdienste bei ihrem Einsatz attackiert, was auch passiert ist, wiederholt, muss gehandelt werden. Das war Intention unserer Anfrage, die in diesem Antrag mündet. Wir wollen mehr Sicherheit für alle Feiernden und Einsatzkräfte erreichen. Und da, wo es aufgrund enger Baulichkeit und Schluchten wiederholten Einsätzen notwendig ist, Böllerverbote herbeizuführen, muss dieses auch passieren. Die Meinung, die im Ordnungsausschuss geteilt worden ist von der Verwaltung, kann ich so nicht nachvollziehen. Und ich denke, dass das vielleicht auch eine Intention war, nochmal hier eine Änderung vorzunehmen. Aber ich denke, dass wir das sowieso nochmal dann, weil es ein Prüfauftrag sein wird, nochmal im Ordnungsausschuss besprechen werden. Hervorheben möchte ich, dass wir als FDP-UWG-Gruppe kein generelles Böllerverbot in Osnabrück fordern. Denn natürlich ist es so, je älter man wird, desto mehr schätzt man Spaß, Gefahr und Umweltschaden durch Böllern verursacht differenzierter ein. Als Kind kann ich mich noch daran erinnern, dass viel Spaß mit den Knallern und mit Fröschen mir das gemacht hat und auch Freude, natürlich auch die Leuchtraketen am Himmel zu sehen. Das wollen wir natürlich auch bewahren. Eine zentrale Lasershow, meine Damen und Herren, kann ein neues, attraktives Angebot auch touristisch für unsere Stadt sein, ohne Lärm- und Brandgefahr. Eine Lasershow auf dem Piesberg, wie es eine Leserin in der NOZ ausgeführt hat in ihren im Leserbrief, wäre beispielsweise ein sichtbares und auch ein attraktives Event. Lassen Sie uns heute ein innovatives Zeichen setzen für ein großartiges Silvester 2025, eine umgehende, da hoffe ich drauf, Änderung von Feuerwerken, die in gefährlichen Bereichen abgefeuert werden. Dazu gehört natürlich auch die Schutzzonen, liebe Susanne, in der Nähe von Wäldern und vom Zoo. Und dass wir dann diese Begeisterung dann auch in die Stadtgesellschaft raustragen können und ein tolles Silvester 2025 feiern können. Danke.
Schönen Dank, Herr Haskamp. Ich habe noch Frau Haes und dann Herrn Panzer.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis, dass hier ein Kompromiss gefunden wurde. Denn wir alle kennen das doch, wenn hinter uns plötzlich ein lauter Knall entsteht. Wir erschrecken manchmal zu Tode. So. Und dann drehen wir uns um und gucken, was ist da eigentlich passiert. Wir können das einschätzen. Tiere können das nicht. Und Hunde haben schreckliche Angst und können das überhaupt nicht einschätzen, was an dem Tag passiert. Katzen ebenso und Rehe und Eichhörnchen und andere Wildtiere, die fliehen, wenn sie fliehen können, was ja in Zoos oder im Tierheim gar nicht der Fall ist. Die können nicht fliehen. Die haben schreckliche Angst und diese grellen Raketen und Lichtblitze, die die nicht einschätzen können, diese Mitlebewesen, die uns umgeben. Im Sinne von Mitleid und Mitmenschlichkeit müssten wir einfach auch auf die Tiere eingehen. Und das ist auch im Zuge von dem Schutz von Wildvögeln und Rehen. Und ich habe auch nachgelesen, der NABU und der Deutsche Tierschutzbund, die haben auch geschrieben, dass zum Teil auch geschützte Tiere wie Fledermäuse verschiedenster Art, dass die im Prinzip aus dem Winterschlaf sogar erwachen und dann das gar nicht überleben. Und Vögel, die vor Fensterscheiben prallen. Also im Zuge des Tierschutzes in Osnabrück ist es sicherlich sehr sinnvoll, dass wir gerade in den Bereichen Zoo, Tierheim, Bauernhöfe oder auch Parkanlagen agieren und da besonders in den Bereichen besonderen Schutz für Zonen einrichten. Vielen Dank.
Jetzt Herr Panzer bitte und dann habe ich noch die Oberbürgermeisterin und dann würde ich gerne abstimmen lassen.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werter Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Böllerverbot in dicht besiedelten Innenstädten spricht aus verschiedenen Gründen für sich. Insbesondere auf den Hinblick auf Sicherheitsaspekte, den Umweltschutz und den Erhalt der Lebensqualität in urbanen Gebieten. Jedes Jahr werden in Deutschland zahlreiche Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt, berichten auch die Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz und die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Laut denen verletzen sich jährlich mehrere tausend Menschen durch unsachgemäßen Gebrauch von Böllern und Raketen. Es kommt immer wieder zu schweren Verletzungen. Die Verbrennungen, Augenverletzungen und sogar Amputationen durch unkontrollierte Explosionen von Böllern verursacht werden. Allein an Silvester werden in Deutschland jährlich über 1000 Menschen ins Hospital eingeliefert, die durch Feuerwerkskörper verletzt wurden. Und dadurch hinzukommen noch ambulante Behandlungen in hoher Anzahl. In schlimmen Fällen kommt es zu tödlichen Unfällen, insbesondere wenn Feuerwerkskörper unsachgemäß gehandhabt werden oder bei unter dem Deckmantel von eben dem Silvesterereignis importierte Böller, illegale Böller gezündet werden und dann nochmal viel schlimmere Verletzungen hervorrufen. Wenn ich es mir aussuchen kann, Herr Haskamp, setze ich lieber Personal ein für die Kontrolle von Böllerverbotszonen, als dass ich im Krankenhaus dafür sorgen muss, dass Menschen Überstunden machen und in maximaler Anzahl antreten müssen. Wenn ich es mir aussuchen kann, setze ich lieber Leute für die Kontrolle von Böllerverbotszonen ein, anstatt dass ich hinterher massiv die Straßenreinigung bemühen muss, die schon sowieso mit ihren Arbeitszeiten nicht hinkommen. Ich lasse mal ein paar Aspekte weg.
Panzer, insgesamt ist die Redezeit.
Ja, dann höre ich einfach auf, ist auch okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Dankeschön. Jetzt hat die Oberbürgermeisterin noch mal das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal möchte ich mich bei den Antragstellern bedanken, dass sie mit den mit mir und nicht mit der CDU-Fraktion getroffenen Kompromiss hier schriftlich so formuliert haben. Ja, an dieser Stelle gibt es da scheinbar einen Unterschied, wobei ich finde, eine Enthaltung ist eine Ablehnung auch immer noch vorzüglich. Dann ist der Beschluss hier gleich zumindest, was das angeht, auch einstimmig. Das ist vielleicht auch schon ein Schritt aufeinander zu gehen. Aber mir ist es wichtig, dass wir noch mal ganz kurz sortieren, worum es geht und warum ich darum gebeten habe, ein Feuerwehr Feuerwerkverkaufsverbot zu fordern. Wenn es uns darum geht, und da habe ich hier im Rat wahrgenommen, dass das alle so sehen, dass es darum geht, unsere Einsatzkräfte vom Rettungsdienst angefangen über unsere Feuerwehrkollegen, über die Polizei und auch die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern, wenn es darum geht, die zu schützen vor Angriffen, die mit Feuerwerkskörpern einhergehen und von zusätzlicher Arbeit, die man vielleicht nicht haben muss, wenn Menschen sich teilweise bewusst selbst in Gefahr bringen und verletzen, wenn wir sie davor schützen wollen, dann ist wirksam nur ein Böller-Verkaufsverbot und zwar ganzjährig und bundeseinheitlich. Ansonsten werden wir diesem Phänomen nicht Herr werden und dazu müssen wir dann tatsächlich, weil es in der Bundeskompetenz liegt, das Sprengstoffgesetz ändern und hier die Bundesregierung bzw. den Bundestag, wie auch immer er dann demnächst zusammentritt und wer dort welche Verantwortung und Initiativen ergreifen kann, auffordern, dies zu tun. Darüber hinaus wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, sich auch an die Landesregierung zu wenden und über eine Bundesratsinitiative nachzudenken, die genau so etwas zum Gegenstand hat. Und ja, ich nehme das auch gerne mit, sowohl in den Niedersächsischen Städtetag als auch in den Deutschen Städtetag, dass wir uns als Städte gemeinschaftlich dafür einsetzen. Denn nur dadurch werden wir wirklich wirksam dagegen vorgehen können und eine Reduzierung dieser Gefahren, die wir auf den Straßen in der Silvesternacht und auch in den Tagen davor, und auch das nimmt ja zu, eindämmen können. Wenn Sie fordern, und deswegen habe ich mich am Anfang sehr schwer mit dem Antrag getan, dass wir böllerfreie Zonen in unserer Stadt verhängen, einrichten sollen, dann sind wir dort nun mal an Recht und Gesetz als Verwaltung gebunden und da ist das Bundesgesetz sehr, sehr eng. Wir können das nach dem Sprengstoffgesetz tun, aber nur für die knallenden, nenne ich mal so, für die rein knallenden Feuerwerkskörper und nicht das, was ja viele dann auch in die Luft jagen, was schön anzusehen ist, sondern nur aus Lärmschutzgründen können wir hier Feuerwerksverbotszonen nach dem Sprengstoffgesetz einsetzen. Für alles Weitergehende brauchen wir eine abstrakt konkrete Gefahr, um das dann nach Gefahrenabwehrrecht im Rahmen einer Verordnung hier für die Stadt Osnabrück zu regeln. Das können wir machen für bestimmte Bereiche. Wir laufen dann möglicherweise Gefahr, dass wir es begründen können. Nach Auskunft der Polizei und unserer Ordnungskräfte war 25 bzw. der Jahreswechsel 24/25 nicht Anlass genug, so etwas auch nur annähernd rechtssicher hinzubekommen, weil wir eben noch nicht, Gott sei Dank füge ich ein, Gott sei Dank noch nicht solche Situationen wie anderswo in Deutschland hier in Osnabrück haben. Also das würde auf sehr wackeligen Beinen stehen. Aber wenn wir das weitere Ziel oder die weiteren Ziele in den Blick nehmen, die Sie ja auch alle angesprochen haben, Schutz von Tieren, Schutz vor Umwelt, Schutz vor diejenigen, die eben besondere Erfahrungen haben, dass wir sie schützen, Schutz von hier auszusprechen, dann werden wir das mit diesen Bereichen tatsächlich nicht erreichen, weil dann in sämtlichen anderen Bereichen der Stadt munter weiter geknallt werden kann. Also diese ganzen Ziele des Klimaschutzes, des Tierschutzes und des Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und sonstigen Ruhestörungen werden wir mit Böllerverbotszonen mit Sicherheit nicht erreichen. Deswegen ist das Böllerverkaufsverbot aus meiner Sicht das einzige Mittel, was diesem Phänomen entgegenwirken kann. Und da, glaube ich, haben Sie ja zu Recht darauf hingewiesen, dass nicht nur die Gewerkschaft der Polizei dies so sieht, sondern auch eine Mehrheit in der Bevölkerung. Deswegen ist hier jetzt endlich mal Handlungsbedarf, damit sich nicht in jedem Jahr das wiederholt, was wir in den letzten 5 Jahren Minimum, wenn wir Corona rausnehmen, vielleicht auch schon 10 Jahre her ist, dass wir das immer wieder in den ersten Januartagen und Wochen diskutieren müssen. Das andere, was angesprochen ist, auch da bitte ich um Vorsicht, denn in vielen Bereichen der Stadt darf ich schon qua Gesetz, nach dem Sprengstoffgesetz, heute schon keine Böller zünden. Da gehört zum Beispiel das Tierheim zu, Waldgebiete, aber Altenheime und so weiter, die sind bereits jetzt schon geschützt. Aber auch die können wir doch jetzt schon nicht wirksam kontrollieren. Und deswegen bin ich auch gegen diese Ziffer 1 so, dass wir mal abgesehen von der Rechtssicherheit das tun. Denn wir machen uns was vor, dass wir diese Böllerverbotszonen wirklich wirksam kontrollieren können. Das können nämlich mitnichten die Kollegen vom OSB, die anschließend die Straßen wieder reinigen. Das können die nicht. Wir können doch nicht ernsthaft unsere Mitarbeitenden, die sonst ein Müllfahrzeug fahren und den Müll aufsammeln, dazu verdammen, polizeiliche Aufgaben zu verrichten. Hast du gerade gesagt, du würdest die lieber dafür einsetzen. Also wir machen uns was vor, wenn wir das personell in irgendeiner Form stemmen. Und wir machen uns auch was vor, wenn wir den Ordnungsaußendienst in der Silvesternacht in dem Umfang einsetzen wollen, wie das hier suggeriert wird, um zur Einhaltung dieser Zonen auch nur im Ansatz zu kontrollieren. Wir haben vorhin ganz viel über die Funktionsfähigkeit des Staates gesprochen, die es hier wieder herzustellen gibt. Und wenn wir Verbote verhängen, die wir nicht kontrollieren können, dann zeigt der Staat wieder einmal, dass er eben nicht funktionsfähig ist und das, was er regelt, gar nicht durchhalten kann. Deswegen, glaube ich, sollten wir hier uns nicht die Augen davor verschließen, dass wir möglicherweise das gar nicht umsetzen können, was hier aus Rechtsgründen ist und auch aus Kontrollgründen. Deswegen kann es nur
ein Feuerwerksverkaufsverbot bundesweit und einheitlich, was auch in den Tagen vor und am Silvestertag gilt, zu einer Lösung kommen. Und deswegen freue ich mich, dass Sie dem zustimmen. Und ich sage Ihnen noch eins, warum ich froh bin um den Kompromiss. Sie haben uns hier im Ursprungsantragstext wieder weitere Aufgaben reingeschrieben, die wieder weiteres Personal in der Planung und Durchführung bindet. Und Sie hätten damit weitere Kosten verursacht, das zu tun. Und wir sind nicht in der Lage, dass wir Zeit für zusätzliche Aufgaben haben, dass wir Ressourcen wirklich in Man- und Woman-Power in der Verwaltung haben. Noch haben wir Finanzmittel über, das Gegenteil, haben Sie ja gerade selber beklagt, in der Aktuellen Stunde ist der Fall. Von daher können wir für eine solche Aufgabe, zusätzliche Stadtteilaktivitäten zu fördern, möglicherweise eine große städtische Veranstaltung in diesem Jahr zu planen, das können wir doch nicht ernsthaft wollen, wenn jemand anders uns einfach bei diesem Problem aus der Patsche helfen kann, der endlich die entsprechenden Regelungen trifft, damit wir am Silvester vernünftig miteinander feiern können und dann hier auch tätig werden können. Von daher bin ich sehr froh, dass wir hier entsprechend einen Kompromiss erzielen konnten mit der Mehrheit des Rates und freue mich, wenn wir das so durchtragen. Vielen Dank.
Dann komme ich jetzt zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer stimmt für diesen Antrag? Dem bitte ich um das Handzeichen. Das ist Grüne, SPD, Volt.
Ich glaube auch die Oberbürgermeisterin.
Die Linke, FDP, UWG. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? CDU und Herr Garde. Damit ist dieser Antrag angenommen. Dann kommen wir zu 11.8.
11.8, ein Antrag der Gruppe Grüne, SPD, Volt, mehr Schutz für Osnabrücks wertvolle Bäume, mehrheitlich angenommen gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und der Gruppe FDP, UWG.
Frau Bax-Lehmann und Frau Kämmerling.
Ja, spät ist es geworden, aber es ist noch nicht so spät für die Stadtbäume in unserer Stadt. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Maßnahmen gegen die Erhitzung der Stadt verstärken, so lautete ein Antrag der CDU-Fraktion, den wir in der Ratssitzung am 1. Oktober letzten Jahres, das ist ja noch nicht so lange her, beraten haben und dem wir versehen mit kleinen Änderungen gern gefolgt sind. Mit unserem heute zur Debatte stehenden Antrag mehr Schutz für Osnabrücks wertvolle Bäume, hinter dem sich, wie Sie wissen, die Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung verbirgt, wollen wir genau dasselbe Ziel erreichen, wie Sie seinerzeit mit Ihrem Antrag und den bestehenden Maßnahmen zur Hitzevorsorge eine weitere hinzufügen. Warum tun wir das? Nun, Bäume sind nun mal unbestritten mit die wichtigsten Garanten für ein gesundes Stadtklima, ein grünes Stadtbild und damit für ein lebenswertes Wohnumfeld für die Menschen in unserer Stadt. Und nicht zu vergessen, auch für eine vielfältige Vogel- und Insektenwelt. Bestehende Baumprogramme wie das Stadtbaumkonzept, die Stadtbaumpatenschaft oder auch das 1000-Bäume-Programm beziehen sich jedoch nur auf den öffentlichen Bereich. Die meisten unserer wertvollen Bäume im Stadtgebiet stehen jedoch auf Privatgrund und sind bis auf sporadisch wirksame Regelungen in Bebauungsplänen oder des Natur- und Artenschutzes nur unzureichend gegen unbegründete Baumfällungen geschützt. In diesen Zeiten des Klimawandels brauchen wir daher ein wirksames Instrument zum Schutz aller wertvollen Bäume, das flächendeckend im Siedlungsgebiet wirkt. Und vor allem auch in den dicht besiedelten Gebieten, wie beispielsweise im Schinkel oder der Vorderen Wüste, die leider nur defizitär mit öffentlichem Grün ausgestattet sind. Die richtige Antwort kann daher nur eine Baumschutzsatzung nach dem Muster der Gartenamtsleiterkonferenz sein. Übrigens, das ist eine ganz seriöse Veranstaltung und nicht irgendwie ideologieverdächtig. Die haben nämlich im Auftrag des Deutschen Städtetages diese Mustersatzung ausgearbeitet. Und Nachbarstädte wie Bielefeld oder Münster nutzen die Satzung schon. Oldenburg macht sich auf den Weg. Eine Baumschutzsatzung, wie wir sie uns vorstellen, schützt vitale, gesunde Bäume ab einem Stammumfang von 100 Zentimetern. Sie enthält aber auch Ausnahmeregelungen und sorgt, sollte ein Baum in begründeten Fällen dann doch einmal gefällt werden müssen, für Ersatz. Eine Baumschutzsatzung ist nicht zum Nulltarif zu haben, das wissen wir. Denn es braucht gutes Fachpersonal, das die Bäume begutachten und die Eigentümerinnen fachkundig beraten kann. Und das ist übrigens noch ein weiterer Vorteil einer Baumschutzsatzung. Zukünftig gibt es einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin in der Verwaltung, der oder die in allen Fragen rund um den Baumschutz Auskunft erteilen kann. Außerdem bekommt die Verwaltung ein einheitliches Regelwerk für den Baumschutz an die Hand. Ich weiß, wovon ich spreche. Sodass zum Beispiel die Frage, wer ist denn hier eigentlich jetzt zuständig, dann demnächst entfallen kann. Wir finden, das ist gut angelegtes Steuergeld, denn damit wird ein wichtiger Beitrag zur Daseinsvorsorge für alle Menschen in unserer Stadt geleistet. Auch für die vielen, die nicht in der glücklichen Lage sind, einen eigenen Garten zu besitzen. Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, eine Baumschutzsatzung ist daher aus unserer Sicht...
Frau Bax-Lehmann, kommen Sie zum Schluss.
Ja, das ist der letzte Satz. Eine Baumschutzsatzung ist daher aus unserer Sicht kein zusätzliches Bürokratiemonster, sondern eine sinnvolle und notwendige Maßnahme der Stadt, um den Folgen des Klimawandels und dem Verlust an Biodiversität zu begegnen. Lebensqualität für alle sichern, das ist das Motto. Vielen Dank.
Frau Kimmerling, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, wir haben das Thema im Stua schon ausführlich beraten, kommen da zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Wir werden als CDU diesem Antrag weiterhin nicht zustimmen, weil wir die dadurch entstehenden Kosten, und ich verweise auch nochmal auf die Aktuelle Stunde, die wir heute hatten, und auf die Debatte zum Böllerverbot, die entstehenden Kosten eben sehen und die Haushaltslage der Stadt. Die Stadt Münster wendet weit über 200.000 Euro im Jahr auf. Uns ist von der Verwaltung gesagt worden, im Stadtentwicklungsausschuss, es wären 2 Vollzeitstellen notwendig, um diese Baumschutzsatzung umzusetzen. Und trotzdem wäre es eben am Ende nicht zu kontrollieren. Es handelt sich hier nämlich, und das möchte ich auch für die Öffentlichkeit noch mal deutlich sagen, um private Bäume, nicht um städtische Bäume. Die Stadt geht bei ihren eigenen Vorhaben ja schon sehr sensibel damit um, obwohl man bei anderen Entscheidungen schon mal fragen muss, ob sein muss, ob das am Fürstenauer Weg 80 alte Eichen gefällt werden. Aber das ist eine andere Debatte. Also die Kosten sind für uns nicht darstellbar und nicht zu verantworten dafür, dass man das am Ende nicht kontrollieren kann. Und es entstehen einmal Kosten für den Steuerzahler durch die zusätzlichen Personal- und Verwaltungskosten der Stadt. Es entstehen aber auch Kosten für diejenigen, die sich dann an die Satzung halten wollen, da sie Verwaltungsgebühren zu bezahlen haben, weil jeder Verwaltungsvorgang dann eben auch eine Gebühr nach sich zieht, die der Bürger bezahlen muss. Wenn Ersatzgelder zu zahlen sind, dann wird es noch mal teuer, weil wenn ein Baum dann ausgeglichen werden muss, die Stadt Münster nimmt beispielsweise 1.300 Euro. Also zieht man dem Bürger noch das Geld aus der Tasche für eine Satzung, die am Ende nutzlos ist und wenig bringt. Ich glaube, da wären wir eher dabei zu sagen, wir geben noch mal 50.000 Euro im Jahr mehr für zusätzliche Bäume, die wir in der Stadt anpflanzen, als dieses hier mit zu beschließen. Wir lehnen das ab.
Schönen Dank, Frau Kimmerling. Herr Alfering, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also liebe Verena Kimmerling, also entweder kostet es die Stadt Geld oder es kostet die Bürger Geld, wenn es tatsächlich dann am Ende Bescheide gibt. Das auszutarieren ist ja eigentlich Gegenstand einer Satzung. Und wir haben uns dazu durchgerungen zu sagen, was wir auch bis 2002 in Osnabrück hatten, eine Baumschutzsatzung, das brauchen wir. Warum brauchen wir das? Weil Eigentum verpflichtet. Es geht ja hier, und das kann man in den Baumschutzsatzungen von Münster und Bielefeld nachlesen, nicht darum, jeden Baum vor dem Fällen zu schützen. Es geht darum, dass insbesondere der alte Baumbestand, das sind all die in den Satzungen von Münster beispielsweise, die über 100 Zentimeter Stammumfang haben, diese Bäume zu schützen. Das sind Bäume 60, 70, 80 Jahre alt. Das kann uns, glaube ich, allen nur ein Anliegen sein, wenn wir wollen, dass diese Stadt grün bleibt. Aber natürlich können auch diese Bäume gefällt werden. Die Satzung sagt natürlich ausdrücklich, die Satzung von Münster sagt ausdrücklich, wenn man einen Baum fällt, dann muss man das anzeigen und dann sagt man, gut, was muss man dafür machen? Und dann gibt es in der Regel den Hinweis, da muss ein Ersatzbaum gepflanzt werden. Wo das preislich liegt, das ist ganz unterschiedlich. Da höre ich von 300 bis 1.300 Euro Zahlen. Das wird mit Sicherheit dann irgendwo in dieser Satzung auch abzubilden sein. Und da wollen wir erstmal hinkommen. Wir wollen die Verwaltung mit diesem Antrag bitten, einen ersten Aufschlag zu machen. Wir wollen, dass die Verwaltung uns sagt, wie kann das aussehen? Und wenn wir diesen Vorschlag haben, dann werden wir darüber abstimmen hier, ob wir das genauso machen wollen. Und dass das Thema eine große Relevanz für die Bürgerinnen und Bürger hat, das sehen wir doch an so vielen Stellen. Wie viele Diskussionen haben wir denn in Pier über das Gebiet Alte Schule Pier gehabt? Dort wurden Bäume markiert, die gegebenenfalls, weil sie krank sind, abgefällt werden sollten. Gleichzeitig gab es ja die Diskussion um das Gesundheitszentrum dort. Wie viele Bürger haben sich deswegen tatsächlich an uns gewandt und gesagt, da sollen Bäume gefällt werden? Warum passiert das so? Auf dem Schinkelberg, in dem Fall städtische Bäume, auf dem Schinkelberg trotzdem eine ganz große Reaktion, warum dort Bäume gefällt werden. In der Wüste, am Pappelgraben, ein Baum wird gefällt vor einem Mehrfamilienhaus und die Diskussion ist sofort fort bei uns, warum wird dort ein Baum gefällt? Wir sehen doch, dass die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt dieses Thema so wichtig erachten, dass sie uns permanent zu Recht dazu ansprechen. Und ich weiß nicht, Frau Mangert-Struhn, ob Sie das nicht haben, aber ich habe, glaube ich, dutzende Telefonate alleine wegen des Wäldchens in Pier geführt. Und ich muss ehrlich sagen, das alles ein bisschen ordnungspolitisch auch einzuhegen und zu sagen, wir sorgen dafür, dass Bäume nicht einfach grundlos und ohne Ersatzpflanzung gefällt werden können. Das ist doch ein Ziel, dem wir uns eigentlich alle nur hinter dem wir uns alle in Kirche nur alle versammeln können. Dass Fällen weiter notwendig sein wird, wenn eine Stadt sich entwickeln will, wenn auch natürlich jeder Eigentümer das Recht haben muss, in seinem Garten das zu machen, was er für richtig hält. Das ist doch unbenommen. Da stehen wir auch zu.
Ja, Alfred.
Aber, und letzter Satz. Aber wir wollen das tatsächlich in einem Rahmen machen, in dem nicht jeder einfach überall fällen kann, wo er möchte. Vielen Dank.
Herr Dr. Thiele, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ewig grüßt das Murmeltier war so eines der Lieblingsfilme unseres Alt-OBs Boris Pistorius. Und ich kann nur sagen, Donnerwetter, man hat ja geglaubt, die Grünen ändern sich und die Leute ändern sich, dass sie den Leuten Freiraum geben, selber zu entscheiden oder nicht zu entscheiden. Nee, sie machen es wieder mit Verbot. Sie müssen sich doch noch erinnern, wie das damals war. Die Leute haben vor Einführung der Baumschutzsatzung viele Bäume gefällt. Also genau kontraproduktiv, weil sie gesagt haben, ups, ob ich dann hinterher den Baum fällen kann oder nicht fällen kann. Die erste Baumfällaktion steht jetzt schon ins Haus, die von Ihnen ausgelöst worden ist, wohlgemerkt. Zweitens ist es so, die Stadt, ich erinnere mich jetzt gerade nur mal ans Klinikum, was da an Bäumen gefällt worden ist und dann ein wunderschönes Parkhaus hingesetzt worden ist, fällt an allen möglichen Stellen Bäume, aber da ist es dann immer gerechtfertigt und wir dürfen dann Ersatzpflanzungen vornehmen, die allerdings auch der Bürger nämlich mit seinem Geld bezahlt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und jetzt muss man mal überlegen, jemand, der ein Eigenheim hat und eine Kastanie da stehen hat, ich kenne da durchaus einige, die dann immer nur noch mit Tageslicht rumlaufen dürfen, wenn die das nicht ausästen dürfen oder wenn sie einen Baum, der eigentlich nicht hier hingehört, nicht auch fällen dürfen und eine Ersatzpflanzung ihrer Art machen wollen. Das Problem ist, sie wollen immer alles vorschreiben. Das ist Frau Beiks Ihnen natürlich bekannt. Sie haben da auch immer schon viel Spaß dran gehabt. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Bürger werden da keinen Spaß dran haben. Und es wird wieder dazu führen, Sie haben ein schönes neues Thema für die Kommunalwahl aufgemacht. Das wird für Sie nicht lustig. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Danke.
Als nächstes Dr. Gers.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum wollen wir eine Baumschutzsatzung? Natürlich, weil wir Bäume schützen wollen, aber nicht nur das, wir wollen auch Menschen schützen. Und in Zukunft brauchen wir das. Das Lebensalter eines Baumes reicht locker über 100 Jahre weg. Da sind wir alle schon ein paar Etagen tiefer unter den Bäumen sozusagen. Und diese Zeiträume müssen wir mitbedenken. Wir dürfen nicht unterschlagen, dass wir den Klimawandel vor der Brust haben. Wir merken die Auswirkungen doch schon längst. Jedes Jahr wird es immer überall ein bisschen wärmer. Jeder Quadratmeter Schatten, den wir kriegen können in der Stadt, vor allem den unsere Kinder und Enkelkinder kriegen können, dafür werden sie uns dankbar sein, weil sie brauchen. Wir haben doch gar keine Wahl. Und natürlich schreiben wir ein bisschen was vor, aber nicht längst nicht alles, sondern so viel, wie erforderlich ist, damit am Ende das Ziel erreicht wird. Jeder Baum für diese Stadt ist wichtig, auf öffentlichem Grund sowieso, aber auch auf privatem Grund. Und jeder private Grundeigentümer, möchte ich darauf wetten, wäre froh darüber, wenn alle anderen privaten Grundeigentümer viele Bäume stehen lassen würden und pflegen und fliegen, nur er es selber nicht bräuchte. Somit kommen wir natürlich nicht weiter. Wenn schon, dann müssen alle an einem Strang ziehen. Und im Grunde ist das ganz easy. Ich zitiere hier mal Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das sagt im Grunde schon alles, oder? Herzlichen Dank.
Schönen Dank, Herr Dr. Gers. Ich habe jetzt als nächstes Herrn Seliger und dann Herrn Panzer und dann Herrn Haskamp und dann Herrn Bracke.
Ich nehme kurz Bezug auf das Kostenargument, was hier gebracht wurde. So eine Betrachtung ist ziemlich kurzfristig. Ich weise nochmal darauf hin, was teurer ist als Klimaschutz, nämlich keinen Klimaschutz. Jeder Euro, der nicht in Klimaschutzmaßnahmen investiert wird, hat 6- bis 10-fache Folgekosten bei Klimafolgeschäden als Folge. Das sagt das Klimaforschungsinstitut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Und ich bitte darum, dass auch solche Kosten langfristig betrachtet werden, weil dann rechnen sie sich. Danke.
Herr Panzer.
Ich greife auf, was die FDP zum Besten gegeben hat. Das Thema Baumschutzsatzung wird nur dann im Kommunalwahlkampf eine Rolle spielen, wenn ihr aus faktenbasierten Dingen, polemisch basierte Dinge macht. Und das dürfte auch in eurem Interesse sein, das zu vermeiden. Ihr habt ja auch heute zum Thema Rechtsruck gesprochen. Ihr appelliert an die Eigenverantwortlichkeit der Stadtbevölkerung. Das tun wir auch. Wenn alle so super vernünftig wären und mit ihrem Grünbestand super gut umgehen würden und ihre Bäume hegen und pflegen, dann ist es eigentlich ausgeschlossen, dass nun genau das passiert, was Thomas Thiele gerade gesagt hat, dass sie anfangen, ihre Bäume vor Inkrafttreten der Satzung zu fällen. Genau das Gleiche gilt für die eingeführte Satzung danach. Die Leute, die ihre Bäume hegen und pflegen, in ihren privaten Gärten werden mit der Baumschutzsatzung überhaupt gar nicht in Berührung kommen, weil sich für sie gar nichts ändert. Und darum ist es sinnvoll, den Grünanteil, den wir haben in privaten Bereichen, unter Schutz zu stellen. Da stärken wir sogar denjenigen, die hegen und pflegen, nochmal den Rücken. Dankeschön.
Herr Haskamp.
Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren. Also ich frage mich wirklich, ne, wenn wir jetzt schon eine Verbotssatzung hier machen, Bäume zu fällen, natürlich ist das so. Was die Kommune darf, darf der Private nicht. Das hat Thomas Thiele vorhin richtigerweise herausgestellt. Und ihr habt keinen Beleg dafür bis heute geliefert, wen ihr überhaupt bestrafen wollt. Welchen privaten Bürger, der seinen Baum im Garten hat, darf ihn, wenn er ihm zu groß geworden ist, das Licht nimmt oder auch beschneiden? All das regelt die Satzung in Münster, darf er in Zukunft nicht mehr. Ihr habt nicht mal Bezahlen geliefert dafür, was überhaupt, wie viele Menschen das überhaupt machen. Ihr stellt alle Bürger, die einen Garten haben, unter Generalverdacht. Sie wissen nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und mit eurer Baumschutzsatzung geht alles super weiter. Verena Kemmerling hat es im Ausschuss richtigerweise gesagt. Ihr werdet am Ende dazu beitragen, dass der eine Nachbar sich den anderen Nachbar anschaut und wieder ist etwas gefallen, der gar nicht wissen kann, ob der Baum krank ist oder nicht, ob eine Vorberatung stattgefunden hat oder nicht. Aber was der Bürger am Ende sieht, ist eines: auf städtischem Grund fallen die Bäume, auf eigenem nicht. Und auch nochmal da ein Hinweis, ihr seid ja wohnungspolitisch so bewandt, auch da noch ein kurzer Hinweis, was macht der Eigentümer von Häusern, von Wohnungen, wenn alles zu bürokratisch wird, wenn er seinen Vorteil nicht sieht, wenn er nicht selber über sein Eigentum entscheiden darf, wir können über Heizungsgesetze und anderes sprechen. Er vermietet nicht mehr. In meiner Straße sind mehr als zwei Häuser, zwei Einzelhäuser, ein Familienhaus und in Nachbarstraßen sind es auch einige leer. Das lässt sich auf ganz Osnabrück multiplizieren und da geht es am Ende darum, um Bürokratisierung und die schaffen sie mit dieser Verordnung und den zusätzlichen Kosten, was Frau Stratmann gesagt hat.
Jetzt habe ich noch Herrn Bracke und dann wollte die Oberbürgermeisterin noch was sagen, dann kommen wir zur Abstimmung.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich versuche es mal ohne dabei rumzuholzen, Oliver, obwohl es ein bisschen schwerfällt. Ich habe mir dein Bild von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Osnabrück gerade angehört, das finde ich eigentlich ziemlich schwach. Zweitens, als wir im letzten Sommer die Bierpolizei beschlossen haben, da war die CDU noch Feuer und Flamme. Und das, obwohl wir auch da nicht sicherstellen konnten, dass jeder Konsument eines alkoholischen Getränks auf dem Neumarkt sofort erwischt und ertappt wird. Also insofern, es ist so, dass nicht alle Dinge, die nicht erlaubt sind, immer und zu jeder Zeit zu kontrollieren sind. Wir wissen auch nicht, wie viele Waren es in Osnabrück gibt und trotzdem ist Ladendiebstahl verboten. Ein alter Baum muss durch 400 Anpflanzungen ersetzt werden. Deswegen müssen wir beides tun. Frau Kemmerling hat völlig recht, wir müssen mehr Bäume pflanzen, aber wir müssen die alten Bäume auch schützen, denn sie schützen uns. Und auf einen Punkt will ich nochmal hinweisen, der ist mir in der Diskussion bislang deutlich zu kurz gekommen. Der Beratungsteil. Wir, die verursachten Kosten, die Ihnen ja so wichtig sind, die gehen ja darum, dass die Menschen beraten werden. Es geht ja gerade darum, dass Eigentümerinnen und Eigentümer nicht dazu genötigt sind, ihre Bäume zu fällen, sondern bessere Lösungen bekommen können. Und wenn man sich die Ergebnisse aus Münster anguckt, dann zeigt das auch gleich, da gibt es Erfolge, das ist eine wirksame, klare Regel und deswegen sollten wir die in Osnabrück auch einführen. Eine klare Regel, Bäume, die von der Satzung geschützt sind, dürfen nicht gefällt werden. Punkt, ganz einfach. Deswegen machen wir das hier und folgen dem Motto der Oberbürgermeisterin, einfach machen. Baumschutz in Osnabrück.
Das war ja eine Steilvorlage, aber mit einfach machen ist nicht immer alles gut. Ich will mal versuchen, auf die Basis der Fakten ein bisschen zurückzukommen. Ich hatte aufgrund der Berichterstattung und Ihrer Diskussion im Stua mal unseren Pressebereich gebeten zu recherchieren, über wie viele Fälle von vermeintlichem Baufrevel wir denn so eigentlich sprechen. Und da sich das Bewusstsein, Herr Alfring, durchaus verändert hat und die Menschen sensibler sind, berichtet ja die örtliche Presse sehr rege über solche Baumfällungen. Und man mag sich wundern, was dieses Rechercheergebnis gebracht hat in 2024 eine Berichterstattung. Es war der Aldi-Parkplatz, da haben wir an der Martini-Straße, da haben wir an einigen Stellen bereits drüber gesprochen. Sie kennen die Platanen, die da gefällt worden sind, war gerade kürzlich nochmal ein aufgreifender Bericht. Diese Platanen hätten Sie mit Ihrer Baumschutzsatzung nicht geschützt, weil die mit Sicherheit den Stammumfang, ich habe es vorher nicht gemessen, von einem Meter nicht überschritten hätten. 2023 gleich zwei Fälle. kranke Bäume am Lüstringer Berg, die gefällt werden müssten, auch nach der Baumschutzsatzung durch die evangelischen Stiftung. Kein Ausweg, 5 Bäume, die ansonsten geschützt waren durch eine Stadtentwicklungsmaßnahme. Das sind die sogenannten Westerberglogen. Herr Eifring, da haben Sie ja gerade gesagt, dass man dann auch gegebenenfalls Platz machen müssen. Nur was machen wir mit diesem Platz machen? Wir schalten ein bürokratisches Verfahren vor, was die Menschen dann machen müssen, die sowieso schon im Bewusstsein agieren, dass sie hier möglicherweise etwas erhalten müssen, was sinnvoll ist, um dem Klimaschutzgedanken und der Klimaanpassung gerecht zu werden. Und ich muss sagen, ich nehme das wahr in allen Bevölkerungsschichten, dass heute keiner mehr leichtfertig einen alten Baum in dem Umfang abholzt, sondern sich vorher wirklich Gedanken macht, ob man ihn retten kann, ob man möglicherweise drumherum baut oder welche Maßnahmen es sonst noch geben kann. Sie schaffen also vor allem zusätzliche Bürokratie durch Beratung, durch Genehmigung, durch Auflagen, die wir machen müssen zur Ersatzanpflanzung im passenden Umfang. Und wir haben heute ganz zu Beginn der Ratssitzung, es ist vielleicht schon in Vergessenheit geraten, darüber geredet, unter welcher Last eine Kommune heute so zu ächzen hat und was sie eigentlich schaffen kann und was nicht. Und von daher möchte ich doch nochmal das Augenmerk auf dieses Verfahren, auf diese Satzungsgebung und die anschließenden Verwaltungsverfahren werfen. Und Frau Stratmann hat ja im Stadtentwicklungsausschuss sehr sachlich im Übrigen darauf hingewiesen, warum sie sich aktuell nicht in der Lage sieht, eine solche Baumschutzsatzung zu erarbeiten und ihnen zur Beschlussfassung vorzulegen. Und das nicht aus dem Grund, dass man das nicht will, sondern weil man meint, dass man andere, wirksamere und dringend notwendigere Maßnahmen jetzt umsetzen müssen, die wir mit Ihnen ja auch insoweit abgestimmt haben, dass sie den Beschlusslagen des Rates entstehen. Da geht es um das Fürreuterkonzept Klimaschutz, um das Freiraumentwicklungskonzept, um die Umsetzung unserer Biodiversitätsstrategie, die eben ein wichtiges Fundament für Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Stadtklima und Bewusstsein für die Rolle von Bäumen als CO2-Steiger in der Stadtgesellschaft erreichen sollen. Das sind Maßnahmen, die stehen jetzt auf dem Aufgabenzettel des Fachbereichs Umwelt und Klimaschutz, die zuerst doch mal umgesetzt werden, bevor wir jetzt mit dieser Satzung an den Start gehen. Und deswegen ist es alles andere als nur ein Vorwand zu sagen, wir brauchen zusätzliche Stellen. Wenn Sie das jetzt wollen, brauchen wir zusätzliche Stellen. 2. Wir haben sogar geguckt, was wir für eine Anforderung, für ein Anforderungsprofil haben, um ihm die Kosten sagen zu können. Wir brauchen in etwa eine EG11-Stelle. Es muss jemand sein, der Widerspruchsverfahren bearbeiten kann, von der Kompetenz her und unterstützend eine EG9-Stelle. Kosten nach Einheitssätzen der KGST, das ist das, was man zugrunde legt, mindestens 160.000 Euro jedes Jahr. Wenn wir die denn haben für die Einführung der Satzung und für die Umsetzung. Und ich finde, diese 160.000 Euro, wenn Sie die zusätzlich für den Baumschutz zur Verfügung stellen wollen, dann tun Sie das, dann machen wir wirksamere Maßnahmen als so eine Baumschutzsatzung, mit der wir zusätzlichen Aufwand schaffen bei uns aktuell in der Verwaltung, zusätzliche Bürokratie durch die Beratung, durch die möglicherweise Kontrollen von Ersatzanfragen etc. Setzen Sie das Geld sinnvoller ein. Unterstützen Sie die Maßnahmen, die ich Ihnen gerade genannt habe, zu denen wir umfassende Beschlussvorlagen haben, und verhindern Sie, dass jetzt akut Bäume gefällt werden, wo die Menschen sich vielleicht davor verwahren wollen, später in einen Zwang zu geraten. Vielen Dank.
Ich habe die Rednerliste geschlossen. Ich nehme jetzt keine Wortmeldung mehr dran. Zur Geschäftsordnung darf ich natürlich was sagen.
Ja, es tut mir leid, aber ich darf vielleicht an die Geschäftsordnung erinnern. Und demnach steht in § 12, im Falle einer Worterteilung gemäß der Geschäftsordnung an die Oberbürgermeisterin oder einen anderen Beamten auf Zeit, ist die Aussprache jedoch wieder eröffnet. Das heißt, auch der Schluss der Rednerliste ist damit beendet und obsolet. Und insofern kann jetzt wieder gesprochen werden. Und ich finde es auch richtig, weil ich finde, das war jetzt ja eher ein Meinungsbeitrag, denn eine Sachaufklärung. Und ich finde, die kann nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. Von daher, Herr Ratsvorsitzender, bitte ich um Wiederaufnahme
der Debatte. Dann kommt jetzt Herr Keite dran als Erster. Der hat sich als Erstes gemeldet. Bitte.
Also das ist ja ein Hinweis auf die Geschäftsordnung, kein Geschäftsordnungsantrag. Von daher ist das Händeheben vielleicht dann mal nebensächlich an der Stelle. Herr Hinrichsen widerspricht nicht. Ich habe da ehrlicherweise überhaupt nichts gegen. Reden Sie so lange, wie Sie wollen zu dem Thema. Ich wollte nicht mit Absicht am Ende reden. Keine Sorge, der Diskussion stelle ich mich gerne.
Also dann kommt jetzt Herr Keite und dann nochmal Herr Alfering.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin. Also ich fände es vielleicht für die zukünftige Debatte, ich finde es auch sinnvoll, dass wir irgendwann zu einem Abschluss bei einer Rednerliste kommen. Aber ich hatte mich gemeldet aus Anlass eines zuvor erfolgten Beitrages und wollte deshalb darauf nochmal eingehen. Und ich wollte nämlich insbesondere auch nochmal hervorheben, dass ich gerade sicherlich haben wir auch über eine Alkoholverbotszone in der Johannesstraße gesprochen und Ladendiebstähle sind auch ein ernstzunehmendes Delikt. Aber ich finde diese beiden Vorgänge an der Stelle nicht ganz vergleichbar. Und deswegen, ich bin der Auffassung, dass gerade, wenn man darüber sich Gedanken macht, ob man im Privatgarten der Leute dort bestimmte Handlungen unterbindet, dann ist das etwas anderes, als wenn man, wenn man eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch eine Alkoholverbotszone oder konkrete Straftaten wie einen Ladendiebstahl dort hervorbringt. Also gerade insbesondere auch das Kostenargument war mir auch in besonderem Maße wichtig. Wir reden immer wieder darüber, Bürokratieabbau voranbringen zu wollen. Wenn wir dann aber immer wieder neue Satzungen machen, die alle konkret wieder überprüft werden müssen. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie das rauskommt, dass jemand, wenn jemand einen Baum fällt, den er nicht fällen darf. Das eine ist, der Nachbar schwärzt ihn an, oder wir haben eine, vorhin wurde es Bierpolizei genannt, ja, da ist es halt eine Baumpolizei an der Stelle. Das sind die einzigen Varianten, wie das an der Stelle dort, wie das Ganze an der Stelle rauskommen kann. Ob wir das wirklich wollen, dass die Leute jetzt dann entweder das verbotene Handlungen vom Nachbarn eben gemeldet werden oder dass Leute herumfahren und kontrollieren, ob Bäume von entsprechender Größe gefällt werden, halte ich für sehr kritisch. Und ich bin auch der Auffassung, die Osnabrückerinnen und Osnabrücker gehen nach meiner Wahrnehmung. Es wird immer vielleicht jemanden geben, der das vielleicht auch anders macht. Aber in der ganzen Breite hat sich ein unglaublich hohes Bewusstsein für Natur und die Wichtigkeit von Bäumen entwickelt, dass dort jemand einfach munter, lustig in seinen Garten geht und die Axt rausholt und einfach irgendwelche Bäume umhackt. Das ist mir noch gar nicht begegnet, sondern die Leute gehen sehr sorgsam mit ihren Gärten um. Und dementsprechend möchte ich dafür noch mal appellieren, dass wir Ihnen dann bei der Gestaltung Ihres Gartens diese Freiheit auch entsprechen lassen. Und wenn Sie zu der Entscheidung kommen, ist, dass es im Einzelfall doch sinnvoll ist, einen Baum wegzunehmen und vielleicht durch etwas anderes Sinnvolles mit Naturnahes zu ersetzen, dass dies dann ohne Genehmigung und ohne Verwaltungsgebühr und ohne Kompensationszahlung möglich ist.
So, ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen und schließe dann zum wiederholten Male die Rednerliste. Herr Alfering.
Herr Vorsitzender, nur weil ich direkt angesprochen wurde von der Oberbürgermeisterin. Also ich kann natürlich die Zahlen nicht nachvollziehen, inwieweit tatsächlich in den Jahren 2024 und 2023 genau diese Berichterstattung stattgefunden hat oder auch eben nicht stattgefunden hat. Ich kann nur resümieren, wenn ich mal eben kurz bei Google NOZ und Bäume eingebe, dann kommt hier aus diesem Jahr natürlich erstmal Neubäume auf Aldi-Parkplatz gepflanzt. Dann kommt als nächstes Bäume am Kantorskamp in Osnabrück gefällt, 2.2. Dann kommt, warum am Stinkelberg in Osnabrück 10 Bäume gefällt wurden, 5.3. Dann kommt Bäume auf dem Eberleplatz in Osnabrück, Haste müssen weichen, 19.1. Und. Und wir haben hier noch gar nicht über Pier oder Sonstiges besprochen. Deswegen, Sie haben sich natürlich die Zahlen aus 24 und 23 jetzt rausgezogen. Wir reagieren natürlich auf die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Monaten auch sehen. Insofern, glaube ich, kann man für beide Seiten Statistiken finden, für beide Seiten wahrscheinlich auch Statistiken vorbringen und damit argumentieren. Aber ich glaube, das Ziel, das wir hier verfolgen, das ist das Wichtige. Vielen Dank.
Wenn ich es richtig verstanden hatte, ging es der Oberbürgermeisterin um Baumfällungen auf Privatgrundstücken. Es ging nicht um Berichterstattung über Allgemeine. So, jetzt ist Herr Bajus dran.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, vielleicht versuchen wir es nochmal zu versachlichen. Und deswegen möchte ich ausdrücklich auf das hier nach vorgetragene Menschenbild über die Bürgerinnen und Bürger, was ich aus den Reihen von CDU und FDP heute gehört habe, mal eingehen. Also ihr müsst euch schon entscheiden. Entweder wir haben Bürgerinnen und Bürger, und davon würde ich auch ausgehen, die Bäume wichtig finden, die das Grün in der Stadt lieben und die sich auch dafür einsetzen. Oder wir haben einen Haufen Denunzianten in der Stadt, das hat Frau Kämmerling gesagt, oder Leute, die das alles präventiv fällen, weil sie ja auf jeden Fall Bäume hassen, das hat Dr. Thiele gesagt. Ich glaube, irgendwo dazwischen gibt es nicht, ihr müsst euch schon entscheiden und wir entscheiden uns dafür, dass Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt für jeden Baum kämpfen, weil es sich auch lohnt, für jeden Baum zu kämpfen und den zu erhalten und für ihren Schutz sind und deswegen im Übrigen auch für eine Baumschutzsatzung sind. Und dafür gibt es auch eine ganz einfache Begründung. Wir haben ja Erfahrung. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Also wir haben jahrelange Erfahrung mit einer Baumschutzsatzung in dieser Stadt. Da ging es nie um Bußgelder, außer für die paar Frevler, die es auch gibt. Und da würdet auch ihr nicht bestreiten, dass es die gibt. Sondern es ging immer darum, dass Leute Unsicherheiten haben. Ist das jetzt eine Gefährdung für mein Haus? Ist das eine Gefährdung für den Nachbarn? Ist dieser Baum krank? Und dann muss ich jedes Mal mich entweder entscheiden, was jetzt mein Gartenbauunternehmen macht oder was mein Nachbar sagt, machen wir da mal am Wochenende was mit der Säge oder habe ich eine qualifizierte Beratung durch die Stadt. Und das hat sich damals bewährt und dieses Angebot schaffen wir wieder. Und Frau Oberbürgermeisterin, dass Beratung jetzt auch schon hochqualitativ durch die Verwaltung Bürokratie ist, mit Verlaub, das kann ich mir nicht vorstellen. Und zum Kostenargument, ein gesunder 100-jähriger Baum steht für 400 Bäume, die Sie nachpflanzen müssen. Das ist das Kostenverhältnis, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und deswegen lohnt es sich, und ich wiederhole es nochmal, für jeden dieser alten Bäume zu kämpfen, der in dieser Stadt steht. Und das werden wir tun. Vielen Dank.
Dann wird die Rednerliste jetzt wieder eröffnet.
Es tut mir leid, wenn ich das tue, aber ich möchte das nur richtigstellen, was Herr Alfring gesagt hat. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass ich über die Berichte spreche, die über private Baumfällung oder beziehungsweise Baumfällung auf privatem Grund gesprochen werden. Ich habe hier eine Liste, die geht bis 2020 zurück. Ich habe das aus Zeitgründen abgekürzt. Und natürlich gibt es eine zweite Seite der Recherche meines Kollegen, der sehr wohl weitere Baumfällungen anspricht, die Sie gefunden haben. Das sind aber städtische Baumfällungen. Und im Übrigen haben Sie dort den Einfluss, ob das passiert oder nicht, weil da geht es um so etwas wie den Schinkelberg. Da haben Sie mit uns beschlossen, auf unseren Vorschlag hin, diese Stadtentwicklungsmaßnahme für den Sport in der Stadt zu vollziehen. Das haben Sie an anderer Stelle in der Hand und das gehört zur Vollständigkeit dazu, da haben Sie recht. Aber da Sie bei jeder Entscheidung, die dieser Baumfällung zugrunde liegt, aktiv waren, habe ich aufgrund der Zeit abgekürzt. Die gibt es natürlich auch und im Pier ist ja Gott sei Dank auch noch gar kein Baum gefallen, wenn Sie das anfangen.
Ich komme jetzt zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag stimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist Grüne, SPD, Volt und Linke. Wer stimmt dagegen? CDU, Herr Gader, FDP, UWG und die Oberbürgermeisterin. Ja. Damit ist dieser Antrag angenommen. Dann schließe ich hiermit die öffentliche Sitzung und darf die Öffentlichkeit bitten, den Raum zu verlassen.